Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute, meine Lieben, bin ich zu Gast bei dem lieben Armin Maywald. Hallo, lieber Armin Maywald, guten Tag.
Hallo.
Das klingt komisch, ist aber so.
Ja, ein Satz, der mir in den Mund geschoben wird, wobei ich nicht weiß, ob ich ihn jemals so gesagt habe. Das ist so ähnlich wie bei Derek mit dem Satz, hol schon mal den Wagen. Wahrscheinlich werde ich es irgendwann mal gesagt haben. Aber dass das nun mittlerweile zu so einem Standardsatz geworden ist, klingt komisch, ist aber so, ist mittlerweile ein Witz. Ich benutze ihn manchmal selbst dann schon.
Genau, denn ich bin bei Armin Maywald, dem Erfinder der Stimme, dem Gründer, dem Held meiner Jugend, dem Chef sozusagen der Sendung mit der Maus.
Naja, das ist nur zum Teil richtig. Also ich bin einer der Erfinder, nicht der alleinige. Und ich habe natürlich auch mit der Zeichentrickfigur, also mit der Maus selber, wenig zu tun gehabt. Mhm. Das war der Friedrich Streich, der mittlerweile leider verstorben ist. Das wird jetzt von jemand anders gemacht, das wird jetzt in Köln gemacht hier. Aber diese, sag mal, damals neuen Sachgeschichten, das, was wir machen, wie funktioniert das oder wie kommen die Streifen in die Zahnpasta oder wie geht ein Atomkraftwerk und all solche Sachen. Das habe ich sozusagen erfunden, gefunden, wie auch immer. Und wichtiger Partner damals war der Gerd Müntefering, Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk, ist mittlerweile lange in Pension. Das war ein toller Redakteur. Jetzt mittlerweile arbeite ich mit der 7. Generation von Redakteuren zusammen. Im Moment ist der Jochen Lachmuth, mit dem ich auch ziemlich gut zurechtkomme. Ja, und seitdem mache ich das. Seit 1969 habe ich den ersten Film, steht da oben ganz links.
Genau, wir sitzen hier vor einer ganz großen Wand mit ganz vielen Blechdosen, wo Filmrollen drin sind. Ich bin ganz, ganz tief beeindruckt und frage mich, wo die Geschichte mit der Zahnpasta ist. Aber meine Frage an Sie ist, ich suche ja Menschen, die ihr Glück gefunden haben und mit ihnen, glaube ich, habe ich so jemanden gefunden. Das war für mich so eine innere Stimme, als ich gesagt habe, jemand, der sein Leben lang solche Geschichten oder dieses Wissen für kindgerecht aufbereitet und vermittelt und hat mir und meiner Generation und vielen Generationen danach und wahrscheinlich noch Generationen in 100 Jahren was an die Hand zu geben, wie sie die Welt verstehen. So jemand muss sein Glück gefunden haben. Wie war das bei Ihnen? Wie kamen Sie auf die Idee, das zu machen?
Ja, es klingt von heute wie so eine einfache Tellerwäschergeschichte, wie so von Anfang an geplant und so. Das war es aber überhaupt nicht. Was mein Berufswunsch war, ich wollte entweder zum Theater oder zum Film oder Fernsehen, wusste das damals aber noch nicht so genau und habe also dementsprechend Theaterwissenschaft studiert, Germanistik und Philosophie, wobei die Philosophie einer der wichtigsten Teile war, weil einem das doch die ein oder andere Antwort auf mögliche Fragen des Lebens gibt. Und die beschäftigt sich, also die gute Philosophie, natürlich immer eigentlich mit den drei Basisfragen des Lebens. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was soll der ganze Quatsch hier? Und darauf geben natürlich alle möglichen Leute, Religionen, Philosophen und was auch immer, unterschiedliche Antworten je nach Prägung. Und das alles mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, das fand ich damals schon ganz gut. Hat mir auch ein bisschen Gelassenheit vermittelt, Katastrophen nicht so ernst zu nehmen und Glücksmomente nicht überzubewerten. Und Katastrophen ebenfalls nicht überzubewerten, sondern zu sagen, okay, das wird sich schon wieder irgendwie egalisieren. Ja, und dann habe ich halt die harte Tour gemacht, weil also meine Eltern sind früh gestorben. Ich musste alles selber finanzieren. Studium natürlich kostete Gebühren und auch das normale tägliche Leben. Und habe dann irgendwie beim Fernsehen angefangen, so richtig ganz tief unten als Kabelhilfe, bin dann auf der Bühnenwerkstatt gewesen und als Tonassistent und Aufnahmeleiterassistent und Kameraassistent und alles. Also ich habe so richtig von der Pike auf gelernt und hatte mich dann irgendwann während des Studiums schon beim Fernsehspiel beworben als Regieassistent, kriegte dann entsprechend aber auch erstmal eine Absage. Sie würden sich über meine Werbung sehr freuen, aber die läge unter einem Stapel von 800 Gleichlautenden.
Wow.
Und wenn dieser Stapel mal abgearbeitet sein würde, dann würden sie gerne auf mein Angebot zurückgreifen. Das hieß im Klartext never ever. Und dann habe ich mit dem Hanno Brühl, dem Vater von dem Daniel Brühl, der jetzt ein berühmter Schauspieler ist, den ersten wahrscheinlich frei in Köln finanzierten und gemachten Film gemacht, damals 35 Millimeter. Der Hanno hatte die Geschichte geschrieben. Die hieß Verstorben am, und das war die Geschichte eines Malers. Und der starb dann nun, und wir zeigten, wie nach seinem Tod alle Dinge seines Lebens, von der Freundin bis zu Kleinigkeiten und Gemälden und alles, was er angesammelt hat, sich in alle Welt verstreute. Das war keine Low-Budget-Produktion, das war eine No-Budget-Produktion. Wir hatten überhaupt kein Geld dafür. Wir haben also mit Testmaterial von Kodak gedreht, mit einer Kamera aus der Kamerawerkstatt, die wir uns ausgeliehen hatten. Und obwohl wir kein Geld hatten, die Produktion ist fertig geworden und ist auch fertig geschnitten worden. Und wir haben sie dann zum Schluss tatsächlich an den Westdeutschen Rundfunk verkauft gekriegt. Und nachdem alle Schulden abbezahlt waren, hat jeder von uns, wir haben das dann durch vier geteilt, zu viert haben wir das gemacht, jeder noch 250 Mark bekommen. Das war damals richtig viel Geld, muss ich sagen. Das war so 61, 62 in der Kante. Ne? Und dann passierte Folgendes. Zu der Zeit war der Hanno Brühl schon Regieassistent beim Sender. Und als der dann mal wieder zur Frau Merklein kam, das war damals die rechte Hand vom Semmelroth, der war der Fernsehspiel- und Hörspielchef, dann sagte der zu denen, wenn Sie mal wieder einen neuen Regieassistenten suchen, dann versuchen Sie doch mal den Maywald, der findet seinen Arsch mit zwei Händen. Und so bekam ich dann an meinem 23. Geburtstag zwei Briefe, beide vom Westdeutschen Rundfunk. Ich wusste gar nicht, was die wollten, ob die eine neue Studienbescheinigung brauchten oder so. Ich habe die in die Luft geschmissen, den ersten aufgehangen. Und da stand dann tatsächlich, ich könnte mich als zweiter Regieassistent beim Fernsehspiel vorstellen.
Wow.
Habe ich dann auch gemacht. Das war wie zwei Sechser im Lotto auf einen Schlag. Und habe dann erst als Regieassistent gearbeitet, als zweiter. Und dann wurde ich ganz schnell erster. Und dann wollte ich danach eigentlich noch nach Lodz zur Film- und Fernsehhochschule gehen. Da war damals der Polanski, der an der Schule war und so. Hatte ich auch ein bisschen Geld für zusammengespart und die hätten mich auch genommen aufgrund meiner, was weiß ich, Universitätskarriere in Anführungszeichen bis dahin und dem, was ich bis schon gemacht hatte. Ich war zu der Zeit aber schon, weil ein Schauspieler ausfiel, fiel ein Fernsehspiel aus und ich musste in einer anderen Abteilung, das war dann der zweite Brief. Und da konnte ich mich dann auch als Regieassistent vorstellen und das war das damalige Jugendprogramm, Kinderprogramm, Jugendprogramm. Und so bin ich mit dem Kinderprogramm in Berührung gekommen. Und traf da den Gerd Müntefering, von dem ich eben schon mal erzählt habe. Und mit dem verstand ich mich relativ schnell auf Anhieb prima. Das war so ein richtig schöner Querdenker, der immer alles, was so Mainstream war, sagt, nee, müssen wir nicht machen, müssen wir was ganz anderes machen. So. Und wir kamen damals auf die Idee, also zu der Zeit war das meiste Kinderprogramm eben im Studio und die Jungs und Mädels, die saßen dann in Sonntagskleidung fein gemacht im Studio und trauten sich nicht irgendwas zu sagen. Und dann hatten wir sehr schnell den Eindruck, das sei der verkehrte Weg, Programm zu machen. Wir müssen also raus in die Welt und irgendwie Geschichten erzählen aus der Welt, in der die Kinder leben. Und wir wussten aber nicht genau, wie wir das machen sollten. Wir sind also wie die Verrückten ins Kino gegangen. Damals haben uns die Vorfilme, die es damals noch vor jedem Hauptfilm gab, angeschaut. Da gab es dann immer einen Dokumentarfilm und unser Stichwort war immer die Ankerschmiede. Das war zwar sehr guter, aber diese Dokumentarfilme, die hatten alle den gleichen Nachteil. Die fingen immer beim Urknall an und hörten mit dem Statement des Generaldirektors auf oder so ähnlich. Und dann haben wir gesagt, nee, so kann es nicht gehen. Und haben also, wir wussten sehr schnell, was wir alles nicht wollten, als dass wir schon hätten sagen können, wie es denn aussehen sollte. Und wir haben überlegt, welche Themen kann man denn machen für kleine Kinder? Es sollten ja kleine Kinder sein, die eben noch nicht in der Schule oder gerade in der Schule waren. Und weil viele Kinder auch damals schon in Städten wohnten oder in städtischem Umfeld, und eigentlich wenig Berührung zum Beispiel mit den Nahrungsmitteln hatten. Also viele Kinder glaubten damals, das Ei wächst im Kühlschrank oder die Milch auch oder so. haben wir gesagt, wir fangen mal auf einem Frühstückstisch an und nehmen drei Dinge, die jedes Kind kennt, also ein Brötchen, Milch und Ei, und gucken mal, wo die herkommen, bevor die auf dem Frühstückstisch landen. Und das waren dann auch die ersten drei Filme, die da oben ganz links stehen. Ganz oben, oberste Reihe, ganz links, sind die allerersten drei Sachgeschichten. Und wir wollten damals alles relativ radikal anders machen. Also die ersten Filme hatten überhaupt keinen Text. Und es nur auf Musik geschnitten. Die waren alle nur so lang wie ein Musiktitel. Das waren also unsere Vorgaben. Und die waren für damalige Verhältnisse, waren die sehr, sehr schnell, die Filme. Wenn man die heute anschaut, dann sind die so gemütlich, dass man da zwischen jedem Schnitt und den nächsten fast noch ein halbes Fernsehspiel packen kann. Ne? Aus heutiger Sicht. Weil die Sehgewohnheiten sich natürlich verändert haben. Ja. Und so bin ich da zugekommen und so bin ich dann bei denen hängen geblieben, kann man sagen. Und die ersten waren dann, als wir aus der Gerd Müntefering damit also zu Kindergärtnern und Pädagogen gegangen ist, hat gesagt, schaut euch das doch mal an, hat er das rechts und links um die Ohren gekriegt und wir kriegten also jeden Vorwurf der Welt, den man sich vorstellen kann, kriegt mir auf die Ohren.
Tatsächlich, also war nicht von Beginn an die Begeisterung da, endlich ist jemand da, der uns die Welt erklärt.
Ganz im Gegenteil, ehrlich? Ganz im Gegenteil. Also da, ihr benennt die Dinge nicht. Ihr übergießt die Wirklichkeit mit einer rosaroten Soße aus Musik. Ihr zeigt nicht die ausgebeuteten Massen, muss man sich vorstellen, war 68 so in der Kante. Ihr seid die Tuis des Kapitals. Also, das war also kein Vorwurf, den man sich vorstellen kann, den wir nicht gekriegt hätten. Und dann war der Gerd Müntefering damals ziemlich geknickt und dann haben wir gesagt, ja, Und der Siegfried Morf, der sagte dann, ja, wir sind vielleicht noch nicht perfekt, das war der Abteilungsleiter, aber wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg, lass uns nochmal einen zweiten Versuch starten. Dann haben wir jetzt die zweite Staffel gemacht, es waren auch drei Filme, die sind die nächsten, 4, 5 und 6. Und dann haben wir einen Teil der Vorwürfe, die wir gekriegt haben, ernst genommen und haben dann also bei manchen Sachen eben ein Stichwort oder einen Satz gesagt, aber eben nur einen einzigen Satz, um das noch ein bisschen zu erläutern, was wir denn da gerade zeigten, um einfach diesem Vorwurf, ihr benennt die Dinge nicht, zu entgegnen. Und dadurch, dass es alles relativ kurz geschnitten war, haben wir das alles sehr viel länger geschnitten, sehr lange. Und das waren die schlechtesten Filme, die ich je gemacht habe. Und wenn ich also neue Auszubildende hier habe, dann zeige ich denen die immer als Abschreckungsbeispiel, wie man sich durch solche Vorwürfe eigentlich nicht ins Boxhorn jagen lassen soll. Und das sahen wir aber alle gemeinschaftlich ein, haben gesagt, nee, also so kann es nun wirklich nicht sein. Haben wir eine dritte Staffel versucht und da sind wir erst so langsam in die Richtung gekommen, die dann später unsere Standardgeschichten waren, so dass wir also bei manchen Produktionsprozessen, zum Beispiel wenn ein Löffel gestanzt wird, nochmal das Zwischenprodukt zeigen, nochmal einzeln, das sieht dann so aus und so. Und damit waren wir dann so langsam im Zielkreis. Das ist aber alles noch 68, 69, 70. Der offizielle Geburtstag der Maus ist ja 71, ne? Da gab's auch noch gar keine Maus. Und dann die ersten Geschichten liefen eigentlich unter einem anderen Titel, nämlich, das hieß damals Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger. Wobei Fernsehanfänger eben auch Leute sein konnten, die sich gerade erst einen Fernseher angeschafft hatten. Nicht jeder hatte zu der Zeit damals einen Fernseher.
Okay.
Also nicht wie heute, wo in jedem Kinderzimmer ein oder sogar zwei und noch ein Computer dazu steht, sondern Fernsehen war ja damals was wirklich Seltenes. Und so konnten Fernsehanfänger eben auch durchaus Erwachsene sein. Und erst 1971, als der Friedrich Streich dann die Mäuse animierte hatte, die vorher eigentlich eine Bildergeschichte waren, hieß es die Sendung mit der Maus. Und zu der Zeit habe ich schon was ganz anderes gedreht. Ich habe also diesen eigentlichen Geburtstag so richtig gar nicht miterlebt, obwohl wir natürlich zugeliefert haben, Filme für die neue Sendung mit der Maus. Aber ich war zu der Zeit, war ich unterwegs mit Robby Tobby und dem Flieber Tüt, was ich damals gedreht habe. So eine Geschichte, da habe ich 4 Jahre dran gearbeitet, vom ersten Drehbuch bis das Ding also fertig war. Und insofern war ich da mit einer ganz anderen Produktion beschäftigt, so dass ich mich also um den eigentlichen ersten Geburtstag gar nicht groß... Ich habe das dann mitgekriegt, so am Rande. Da lief dann also einer der Filme aus der dritten Staffel, nämlich ich glaube die Gabel oder der Löffel, eins von den beiden ist also in der ersten Maus-Sendung dokumentiert als eine der ersten Sachgeschichten, war aber nicht die erste, wie auch immer. Ja, so ist es gekommen und dann wurden zunächst auch nicht immer sonntags gesendet, sondern es gab die Sendung unter der Woche und die Sonntagstermine waren ja ein geheiligtes Ritual. Sonntagstermine wollte jeder Sender gerne haben und das ist damals wie heute, glaube ich, kontingentiert. Je nach Bevölkerungszahl des jeweiligen Bundeslandes kriegt, was weiß ich, der Westdeutsche Rundfunk, ich sag mal als Beispiel, 6 Sonntage und der Norddeutsche 6 Sonntage und der Bayerische 5 und wie auch immer, also wie das so aufgeteilt ist. Und dann kam der Müntefering und der Mohr auf die Idee zu sagen, okay, lass uns doch mal versuchen, auf 6 Sonntagen hintereinander die Sendung mit der Maus an einem gleichen Sendeplatz zu senden, um es zu etablieren. Und das funktionierte. Und dann fing danach langsam eine Erfolgsgeschichte an, aber sehr, sehr langsam. Dann hat, glaube ich, als erstes der Saarländische Rundfunk co-produziert und dann kriegten wir deren zwei Sonntage dazu. Mhm. Dann waren es 8 und dann kam, glaube ich, der Hessische erstmal dazu. Die sind dann später wieder ausgeschieden. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Kombination die dann dazugekommen und wieder weggegangen sind. Jedenfalls, es hat eine ganze Weile gedauert, bis es dann schließlich irgendwann ARD-Modell wurde und dann kriegten wir eine sogenannte Nullzeit. Das ist so wie Tagesschau und also zu einer ganz bestimmten Zeit. Sonntags um 11:30 und da ist es lange Zeit geblieben, ist aber jetzt mittlerweile auch schon wieder verschoben worden und jetzt sitzen wir wieder früher um 9:30 oder so. Mhm. Die Kirchen haben sich damals beschwert, die Kinder würden nicht mehr in den Kindergottesdienst kommen, weil eine der Vorwürfe auch unter anderem.
Maus sticht Kirche aus. So,
irgendwie sowas, ja. Also ob es so geheißen hat oder ob die Überschrift, weiß ich natürlich nicht mehr, aber der Vorwurf war da. Mhm. Ja, so ist es gekommen, ne? Und dann hat sich das wirklich Stückchen für Stückchen entwickelt. Und wir haben dann, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie viele 100 Geschichten. Also ich meine, das sind nur die, wo ich noch die Arbeitskopien auf Film hier liegen habe. Mhm. Mindestens doppelt so viel wie das, was da an der Wand steht, ist jetzt unten im digitalen Archiv, im Medienarchiv. Mhm. Weil mittlerweile, wir drehen zwar immer noch auf Film, nach wie vor, auf 16 mm.
Ja.
Bearbeiten aber digital nach, ganz einfach, weil der Film hat einfach eine sichere Lagerzeit von mindestens 100 Jahren. Darauf kann man sich verlassen. Mhm. Und die ganzen elektronischen Normen, auf denen ich zum Beispiel gelernt habe, ne, 2 Zoll schwarz-weiß Lowband, das war ein so breites Band, die gibt's heute gar nicht mehr, die Maschinen, und nur noch im Museum. Mhm. Und heutzutage liefern wir auf Chips oder auf Festplatte oder sonst irgendwas ab, ne? Also, dass wir jetzt heutzutage noch einen Film richtig mit Perforationslöchern abliefern. Das ist nicht mehr so, aber wir haben das Originalmaterial immer noch sicher gelagert da und das kann man jederzeit wieder neu abtasten. Also wenn ich heute zum Beispiel einen Film von, 1969 neu abtasten lasse und neue Farbkorrektur mache, sieht der besser aus als damals, weil die Abtaster besser geworden sind. Ne? Aber das Material ist eben einfach noch da. Ne? Insofern hat mir die Entwicklung, um die ich also immer wieder kämpfen muss, hat mir recht gegeben zu sagen, also man muss da langsam ein Archiv aufbauen von Geschichten, die man dann eben auch in absehbarer Zeit wiederholen kann. Mittlerweile ist das fast sowas wie ein Industriearchiv oder Industriemuseumsarchiv, kann man sagen. Viele Sachen, die wir damals gemacht haben in den 70er Jahren oder so, die gibt's heute gar nicht mehr. Also es gibt keine Firma mehr in Deutschland, die Murmeln herstellt oder so. Oder vielleicht gibt's jetzt wieder eine oder noch eine. Aber da gibt's viele Sachen, wo wir uns manchmal heutzutage sogar fragen, wird eines Tages der Punkt kommen, wo wir gar keine Sachgeschichten in Deutschland mehr drehen können, weil es hier nicht mehr produziert wird. Ne? Also viele Dinge sind natürlich aus Lohnkostengründen oder sonst irgendwelchen nach Asien ausgewandert. Und da können wir natürlich nicht hinfahren. Das lässt unser Etat dann nicht zu. Ne?
Was sehr schade ist. Ich habe mir im Vorgespräch sozusagen ja schon gesagt, schaue ich heute noch gerne die Sachgeschichten.
Weil sie befinden sich in guter Gesellschaft, geht vielen Leuten so.
Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass viele von unseren Hörerinnen und Hörern das auch noch machen und da immer noch mal gerne reinschauen. Und tatsächlich ist es so, wenn man auch die Maschinen von damals sieht in manchen Firmen, die damals verwendet wurden, wo ich mich dann frage, sieht es heute noch genauso aus? Ja. Hat sich da was verändert? Ist da mehr... Aber es bleibt trotzdem natürlich immer noch aktuell und es ist ein schöner Blick, glaube ich, auf die Dinge, wie es mal war.
Ja, sowohl als auch. Also ich meine, viele Maschinen sind, haben sich natürlich mittlerweile verändert. Vieles ist automatisiert worden. Also wo früher dann noch, mehrere Leute am Band standen oder sowas, ist das mittlerweile durch die digitale Welt, ist das alles automatisiert worden. Also ein gutes Beispiel ist, wir haben vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, 10 oder wie viel her, gezeigt, wie ein Auto gebaut wird. Ne? Vom ersten Blech bis es also auf der Straße rollt. Und die Ingenieure waren damals ganz stolz darauf, zu sagen, 70% des Autos werden von Robotern gebaut. Und manche von den Robotern, die hatten da in der Fabrik auch wirklich Namen, Monika und Erik und sowas. Ne? Und also, wieso haben die Namen? Ja, das sind die Namen von den Leuten, die da früher mal gestanden haben. Ich sage, was habt ihr mit denen gemacht? Ja, die sind woanders hin versetzt worden, wie auch immer. Jedenfalls habe ich damals die Frage gestellt, Roboter können Autos bauen, aber können sie auch Autos kaufen? Die Frage ist, je mehr das automatisiert wird, desto mehr Leute werden ja freigesetzt. Und je mehr Leute freigesetzt werden, desto weniger zahlen natürlich einfach auch im Sozialsystem und sowas an und auch zahlen dann auch keine Steuern mehr. Ein Roboter zahlt keine Steuern. Der hat auch keinen freien Montag oder da ist die Großmutter gestorben und er muss zur Beerdigung. Mhm. Der arbeitet einfach durch. Und wenn er stehen bleibt, da kommt ein Techniker, setzt einen neuen Chip ein oder was auch immer, dann arbeitet der weiter. Anders als ein Mensch. Roboter können natürlich auch sehr viel präziser arbeiten. Also die ganzen Platinen, die hier in diesem ganzen elektronischen Schrott, den ich vor mir auf dem Schreibtisch liegen habe, die können ja nur noch von Robotern gemacht werden. Mhm. So genau kann kein Mensch mehr löten und die ganzen Bauteile da einsetzen. Insofern kann man sagen, solche Roboter sind einerseits ein Segen, weil man eben Dinge viel präziser machen kann und gleichzeitig sind sie ein Fluch. Mhm. Und ich habe mir schon vielfach die Frage gestellt, muss man nicht irgendwann, ich weiß, ich bin kein Politiker selbstverständlich, nicht die Frage stellen, muss man nicht eine Maschinensteuer einführen, zu sagen, okay, denn die wenigen, die dann noch in Brot und Lohn sind und Sozialversicherungsbeiträge oder sowas zahlen, die können natürlich nicht den Rest der Gesellschaft, der dadurch freigesetzt worden ist, ernähren. Mhm. Wie macht man das? Mhm. Ne? Also ich habe natürlich kein Patentrezept und ich stelle mir nur die Frage.
Mhm, klar. Ne? Spannende Frage. Eine Frage, die ich jetzt mal an den ehemaligen Philosophie-Studenten stellen möchte.
Das ist auch eine Frage, die aus der Philosophie steht, dass man sich Gedanken macht, okay, ich sehe eine Entwicklung.
Genau.
Wie wird sich das weiterentwickeln? Was kann man daraus abstrahieren? Wie kann man mit dem umgehen oder ne, so?
Genau, da genau darauf wollte ich hinaus. Wie sehen Sie das, wenn Sie das von damals gesehen haben, sowohl die wirtschaftliche Entwicklung als auch den Konsumenten sozusagen, die Kinder, die froh waren, die das gesehen haben. Jetzt gibt's immer mehr solcher Sendungen.
Ja.
Oft kopiert, aber kann ich definitiv behaupten, nie erreicht, ja?
Ja.
Wie betrachten Sie das, wenn Sie da so drauf gucken, der das jetzt alles, Sie haben ja nicht nur den Film gemacht, sondern Sie haben ja durch den Film auch andere Sachen gesehen, eben in Industriezweigen, in herstellenden Gewerbe etc.
Also, ich wäre der perfekte Industriespion, wenn ich das machen würde. Aber das bin ich natürlich nicht. Und alle Leute, bei denen ich bisher gewesen bin, die können sich auf meine Fairness verlassen. Und als wenn die sagen, hört man, da ist ein Betriebsgeheimnis, wenn die Konkurrenz sieht, wie wir das machen, dann sind die im Vorteil oder sowas. Das dürft ihr nicht zeigen. Da halten wir uns natürlich dran. Und wir halten uns natürlich selbstverständlich auch dran, dass alle Produkte firmenneutral gezeigt werden. Ne? Denn es darf nicht so sein, dass jemand, der uns also bei so einer Geschichte hilft, wo wir dann drehen dürfen oder so, dass er dadurch einen Nachteil hat. Mhm. Und wir versuchen uns da auch immer ordentlich zu benehmen und so wenig Aufwand wie möglich zu machen und den Betrieb nicht stillzulegen oder an den Rand des Wahnsinns zu bringen. Aber das wissen alle mittlerweile. Mhm. Und im Laufe der Zeit hat sich, sag mal, wenn wir sagen, wir wollen was für die Maus machen, das hat sich wie ein Sesam öffne dich entwickelt.
Das glaube ich, ja.
Also es gab mal eine lustige Geschichte. Wir wollten was über Stahlproduktion machen. Ne? Haben wir bei Krupp angerufen damals. Und dann haben wir gesagt, ja, tut uns leid, wir haben ein totales Fernsehverbot. Und so ich, ach, das ist aber schade. Wir wollten mal für die Sendung mit der Maus. Ach, für die Sendung mit der Maus. Wann wollen Sie denn kommen? Und dann haben uns diese Stahlarbeiter, das sind ja wirklich wilde Jungs und tolle Typen auch, die haben uns dann vor dem Hochofen alles freigeräumt, damit wir richtig schönes, freies Schussfeld hatten. Und gesagt, Jungs, macht euch nicht so viel. Na, kein Problem, machen wir wieder, ist klar. Es war also wunderbar und alle waren auch sehr, sehr hilfreich und so. Aber damit will ich nur sagen, wenn man sich den Leuten gegenüber fair verhält und sagt, okay, wir hauen euch nicht die Pfanne, wir wollen eigentlich bloß zeigen, wie eine Gabel, ein Löffel oder eben auch Stahl gemacht wird. Und wir das dann auch nachher tun und sie nicht in die Pfanne hauen und sagen, okay, wir haben das Material genommen, um zu zeigen, dass, ich weiß gar nicht, was ich für ein Beispiel nehmen soll, die Scheißhäuser irgendwie verschmutzt sind oder sowas, dann wissen die auch, dass wir, wenn wir was versprechen, das auch halten und dann helfen die uns auch sehr. Also wir waren, gestern gerade habe ich gedreht im Windkanal in der Uni in Bochum für ein Modell für die neue Leverkusener Brücke, die ja gebaut werden soll. Ne? Und da haben wir auch den halben Windkanal auseinandergenommen. Also nicht wirklich natürlich, aber die mussten dann schon vieles umbauen und machen und tun. Und das machen die ganz selbstverständlich und sagen, ja klar, machen wir und helfen und tun. Das ist wirklich toll mittlerweile. Also kann ich nur sagen, ein wirklich vielfaches Dankeschön an alle, die uns bis jetzt in den vielen Jahren geholfen haben. Ohne deren Hilfe wäre das nicht gegangen. Oder auch wenn viele Sachen bei den modernen Produktionstechniken passieren natürlich hinter verschlossenen Türen aus Sicherheitsgründen und so. Da sieht man aber nichts. Und dann passiert es vielfach, dass sie sagen, ja, pass auf, das können wir aufmachen, dann können wir von Hand weiterdrehen, dass man ihr seht, was da drin passiert. Das ist für die zusätzliche Arbeit. Das kriegen die nicht bezahlt, das tun die einfach nur, weil sie es gut finden, dass wir das zeigen und eben auch, die sind sogar, vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf, dass wir ein bisschen aus ihrer Arbeitswelt transportieren. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Und da kann ich nur sagen, mein Dank an die alle natürlich, wo immer die stehen. Und aber auch, ja, wir geben uns auch Mühe, es ordentlich zu machen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hätten Sie nicht, dieses positive Feedback, wenn die Qualität Ihrer Sendungen und wenn die Art, wie Sie es zeigen und das Bewusstsein dafür, dass wenn Sie etwas zusagen, dass das auch gehalten wird, wenn das nicht der Fall wäre. Die Leute, das, was Sie machen, hat eine ganz, ganz hohe Qualität und das ist absolut nur Ihrem Engagement und Ihrer Arbeit geschuldet, dass Sie sozusagen die Türen geöffnet bekommen.
Ja. Also bei uns ist eben auch noch etwas, was eigentlich eine journalistische Selbstverständlichkeit sein sollte. Die meiste Zeit bei einem Film nimmt die Recherche in Anspruch. Also das, was man im fertigen Film nicht sieht. Also auch gestern, als wir da im Windkanal waren, haben wir sicher erst eine Stunde mit dem Professor und seinen Mitarbeitern geredet. Was macht ihr und warum macht ihr das in dem Windkanal? Welche Erkenntnisse gewinnt ihr daraus? Und wozu ist das notwendig? Und warum und so? Ne? Mal abgesehen von den Telefonaten vorher schon mal. So dass man da natürlich, abgesehen von den Geschichten, die man dann im Film zeigt, sozusagen eben auch noch privatissime et gratis, heißt das auf der Uni, sozusagen noch ein Seminar bekommt, warum die das machen. Das erweitert natürlich den Horizont. Und insofern macht diese ganze Arbeit natürlich nach wie vor Spaß, weil man lernt jeden Tag was Neues dazu. Man hat gar keine Chance, alt zu werden und zu sagen, kenne ich alles schon. Weil bei jeder Geschichte, ich schwöre es, bei jeder Geschichte, und wenn es noch so ein banales Ding ist, lerne ich wieder irgendwas Neues dazu. Und meine Jungs und Mädels, die mit unterwegs sind, natürlich auch. Ne? Klar. Und das ist eben auch ein tolles Lebensgefühl. Ne? Immer wieder auch, ich meine, muss ich ja nicht verheimlichen, in ein paar Tagen werde ich 76 und bin immer noch jeden Tag irgendwie auf der Maloche. Eigentlich längst im Rentenalter, aber ich kriege ja sowieso keine Rente. Egal, das ist eine andere Baustelle.
Aber Sie machen das, was Ihnen Spaß macht?
Ja, durch das, was ich gerade beschrieben habe, dass man eben bei jeder Geschichte was Neues lernt, geht der Spaß am Machen solcher Geschichten auch nicht zu Ende. Weil man sicher sein kann, da trifft man, also wir sind gerade dabei, unsere nächste Sommerreise jetzt vorzubereiten, die geht an der Nordseeküste entlang. Man lernt garantiert wieder Leute kennen, von denen man gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren, die irgendwas Normales, Verrücktes, was Besonderes machen, von dem man sich gar nicht vorstellen konnte, dass sich Leute damit beschäftigen. Und das ist sowas von toll, dass man nur sagen kann, eigentlich müsste das jeder machen. Ja. Das ist eine Schule fürs Leben, was Besseres gibt es gar nicht. Ne? Also, und man lernt dabei auch den Respekt vor den sogenannten einfachen Arbeiten. Wie viel Know-how da manchmal drin steckt. Also wenn jemand einen Klotz zurechtfeilt, was jeder Lehrling in der Eisen- und Stahlindustrie machen muss oder sowas, das ist ein solcher scheiß schwieriger Job. Das hinzukriegen, einen Würfel wirklich mit der Feile glatt und gerade hinzukriegen, dass einem wirklich der Schweiß rechts und links über die Ohren runterläuft. Und wenn man sieht, wie viel Arbeit und wie viel Know-how, bis man das hingekriegt, dahinter steckt. Also ich habe das mal ganz deutlich miterlebt, wir haben eine Geschichte gemacht, wie ein Flugzeug gebaut wird. Und die Auszubildenden da, die dann bei der Airbus-Werft arbeiten oder eben auch bei der Lufthansa-Technik und so, wenn die eine Beule an einem Flugzeug reparieren, wie präzise auf den Zehntelmillimeter genau die da bohren, feilen, sägen, weiß ich nicht was alles, ne, fräsen müssen, dass das Ding nachher wirklich auf Saug sozusagen da drin sitzt und dicht ist und sowas. Und da hängen ja natürlich auch Menschen eben, aber das ist mal klar, da muss man vorsichtig sein und selbstverständlich, da muss eine gewisse Präzision da sein. Da zieht man dann plötzlich den Hut davor und sagt, Donnerwetter, super. Was die leisten, ist schon enorm.
Ich glaube, es ist ganz viel, dieses Thema Menschen mal zuzuhören und offen zu sein und sich berichten zu lassen, was die so machen. Und dann Ich finde, das ist ein Thema, das wir in der heutigen Zeit leider immer mehr verlernen. Vieles läuft über Kurznachrichten und es werden gar keine wahren Worte, gar keine wahre Kommunikation findet mehr statt, sondern es werden nur noch Symbole hin und her geschickt. Aber dieses Miteinander reden, in Kontakt kommen, fragen, was machst du, wie funktioniert das? Sie haben das große Glück, dass sie es filmen können und anderen zugänglich machen.
Naja, also wir leben ja im sogenannten Kommunikationszeitalter. Aber es gibt immer weniger wirklich informierte Leute, weil niemand hinterfragt mehr irgendwas. Da ist dann irgendeine Schlagzeile und das nimmt man dann schon für die Wahrheit. In Wirklichkeit ist alles sehr viel komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Von den einfachsten, sag ich mal, handwerklichen Tätigkeiten, einfach in Anführungszeichen, bis hin zu diesen komplizierten Dingern wie ein Programm auf einem Rechner oder sowas. Das ist ja, also wir haben das schon mal versucht zu erklären, da brechen einmal wirklich.
Ich erinnere mich an die Folge, wie sie das Internet erklärt haben, mit dem Männchen, das da rumgerannt ist.
Genau. Das Problem bei allen Dingen, was also mit Strom oder auch mit der Digitaltechnik zu tun hat, das große Problem ist, dass man davon ja nicht wirklich was sieht. Schon alleine, wenn Sie einen Lichtschalter schalten, also Sie sehen, da drücken Sie drauf und dann geht's Licht an. Aber was dazwischen passiert, zwischen dem Lichtschalter und der Lampe und warum die glüht oder so, wenn es eine Glühlampe ist, schon das ist ja schwierig darzustellen. Geschweige denn, was mit diesen winzigen Mäuschen an digitalen Nullen und Einsen, die da durch diese Kisten flimmern, in einer affenartigen Geschwindigkeit, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Jetzt redet man mittlerweile von Taktzeiten von, was weiß ich, 1000 Takte oder noch mehr pro Sekunde oder sowas. Das sind ja Zeiträume, die man sich gar nicht vorstellen kann. Wie man sich so vieles nicht vorstellen kann. Ich habe mal in 1 Million Euro gestanden. In Euro. Münzen. Einmünzen. 1 Euro. Was stellen Sie sich vor, wie groß sowas ist? 1 Million in 1-Euro-Münzen.
Riesig.
Ja, habe ich auch gedacht. Es ist ganz wenig.
Echt?
Ja, es ist eine Kiste, die 1 Meter lang, 1 Meter breit ist und vielleicht 50 Zentimeter vom Boden. Das ist 1 Million. Ich habe da drin gestanden.
Ne? Ach.
Ich habe auch gedacht, das ist jetzt ein Riesenberg, der da das Zimmer ausfüllt.
Genau.
Weit gefehlt. Nein, das ist sehr viel weniger. Und das nehme ich eigentlich nur jetzt wieder im Sinne von Philosophie. Man stellt sich so vieles vor, das ist so und so. Und dann guckt man auf die Wirklichkeit und es ist eigentlich völlig anders. Was sich auch dazu bezieht, wo ich eben gesagt habe, alles ist in Wirklichkeit viel komplizierter, als man sich das vorstellen mag. Die Vorstellung von 1 Million ist riesig. Und dann hört schon unsere Vorstellung auf. Geschweige denn, wenn man von Milliarden redet oder Billionen oder sonst irgendeiner Zahl mit so und so vielen Nullen hinten dran, dass einem schon schwarz vor Augen wird eigentlich. Da hört die Vorstellung ja komplett auf. Und wenn man dann in Börsennachrichten oder sowas hört, es geht um 20 Milliarden für dieses oder 5 Milliarden dafür, dann hört man das aus Zahlen und sagt, ja, geht zur Tagesordnung über. Aber was das bedeutet und wie viel Leute ihre Steuern zahlen müssen, bis diese 5 Milliarden zusammengekommen sind oder so. Da hört ja die Vorstellung auf. Das ist jenseits dessen, was man sich vorstellen kann. Und da denke ich, da hilft mir manchmal eben auch ein bisschen die Philosophie zu sagen, ja, wir sind so schnell an der Grenze unserer Vorstellungskraft. Mal ganz abgesehen von Schöpfungsgeschichte und ähnlichen Dingen so, ne? Schon so bei ganz alltäglichen Sachen. Also dachte, das sehe ich jetzt zwar und das, als Stichwort weiß ich das und das, aber ich sag mal, heutzutage sind ja so Leute wie der Olle Goethe, in Englisch Goethe, Johann Wolfgang von, der noch als Universalgelehrter gelten durfte, der sich mit Farbenlehre auskannte, der Dramen geschrieben hat, der Gedichte geschrieben hat, der weit gereist war, vieles gesehen hat und so. Gleichzeitig auch noch irgendwie Politiker war und weiß der Teufel was alles. Solche vielseitig gebildeten und informierten Leute gibt's heute ja kaum noch. Gehen Sie mal auf eine Party, in der ein Musikwissenschaftler, ein Fußballer, ein Politiker und was weiß ich, meinetwegen ein Lehrer zusammenstehen. Da gibt's kaum noch ein Thema, über das die sich unterhalten können. Wenn dann noch ein Mediziner und Chemiker und Astrophysiker dabei ist, dann ist sowieso, außer über Fußball geht dann gar nichts mehr über das Wetter. Und das ist eigentlich ja bedauerlich, dass unsere Kommunikationsmöglichkeiten, also dass einer mit dem anderen über ein verwandtes Thema sprechen kann und auch zu verstehen, was er meint. Ein bisschen Schuld ist natürlich daran auch eben, ich sag mal, die große Spezialisierung der einzelnen Berufe. Ne? Mediziner untereinander unterhalten sich mit einem bestimmten Parteichinesisch. Mhm. Astrophysiker genauso, Chemiker genauso. Dann sitzen sie da oder stehen sie da und hören zu und verstehen eigentlich nur Bahnhof. Mhm. Null. Und mir geht das ja genauso. Ne? Dann komme ich also zum Beispiel in eine Erdölfirma und sagen, was macht ihr denn eigentlich mit dem Erdöl? Eine wunderbare Geschichte damals, ich habe eine Geschichte gemacht, was macht man aus Erdöl? Zerfällt in zwei Fraktionen, die physikalische und die chemische. Und da war wirklich mal ausnahmsweise ein wirklich toller Pressesprecher, der wirklich wusste, wovon die Rede war. Und am Morgen um 10 Uhr habe ich mich mit dem getroffen, saßen wir zu zweit zusammen und hat er mir das erklärt, was die machen und wie es geht, bla bla bla. Und dann aber driftete auch natürlich in Fachbegriffe ab und ich sagte, was muss ich mir denn darunter vorstellen? Ich sagte, ja, wenn Sie jetzt so genau wissen, dann muss ich noch Kollegen dazu rufen. Lange Rede, kurzer Unsinn. Am Nachmittag um 4 saßen wir mit 18 Leuten da zusammen. Alles Spezialisten aus einem bestimmten Verfahrenstechniker, Chemiker, Physiker. Jeder, der einen ganz bestimmten Bereich hatte. Und die wollten uns natürlich gerne auch helfen. Und es war unheimlich schwierig, die aus ihrem Parteichinesisch, sage ich mal, wegzubekommen, zu sagen, okay, erklären Sie doch mal jetzt genau, was Sie da jetzt, ich nehme mal ein banales Beispiel, das viele kennen, unter Destillation verstehen. Mhm. Jetzt muss man sich so vorstellen, da kocht also die Materie und der Dampf und der Dampf wird dann abgekühlt und das, was man da rausholt, das ist dann das, was wir brauchen zum Beispiel. So. Mhm. Und wenn man das bei verschiedenen Temperaturen macht, dann kriegt man verschiedene Sachen. So. Aber allein um dieses an sich einfache physikalische Prinzip zu begreifen, dauert es erstmal eine ganze Weile, bis auch ich das erstmal begriffen habe. Mhm. Und das ist dann das, was ich ganz vorne gesagt habe, die Zeit der Recherche. Mhm. Und wenn ich das dann irgendwann selbst begriffen habe, dann setze ich mich hier hin und klapper hier auf dieser Kiste rum und versuche daraus eine Geschichte zu machen, die eben so spannend ist, dass man nicht einschläft dabei, wenn ein verlorener Zuschauer ist, ein schlechter Zuschauer. Mhm. Und eben aber auch nicht wie ein Lehrer in der Schule sagen, ihr müsst das und das jetzt lernen, sondern ich versuche halt immer, unsere Zuschauer, ob die nun groß oder klein sind, ist egal, mit auf eine Reise zu nehmen. Der einzige Unterschied, den ich machen muss, ist, dass ich keinerlei Voraussetzungen voraussetzen darf. Ne? Also ich darf nicht voraussetzen, dass irgendein Kurzer ein Fremdwort schon kennt. Vielleicht ist er noch gar nicht in der Schule, vielleicht ist er im Kindergarten. Vielleicht ist es aber auch ein Atomwissenschaftler, der sagt, ja, muss er mir eigentlich nicht erklären. Ist aber egal. Mhm. Aber die Hauptzielrichtung sind ja unsere Kurzen. Ne? Mhm. Und insofern muss ich dann bei jeder Geschichte mit Null anfangen. Ne? Und kann auch nicht davon ausgehen, dass jemand schon 10 oder 20 oder 100 Sendungen, wo wir das gleiche Thema vielleicht schon mal oder ähnlich behandelt haben, gesehen hat. Das heißt, ich muss jedes Mal, wie im Kino, Vorhang geht auf, niemand weiß nichts. Mhm. Und mit dem ersten Bild muss ich anfangen, die Geschichte zu erzählen und aufzudröseln. Und das ist eben das dann, was man in der Theaterwissenschaft lernt, die Dramaturgie. Dramaturgie ist keine ostsibirische Geschlechtskrankheit, sondern die Kunst, eine Geschichte zu erzählen. Und das lernt man da. Und sagen, was muss ich als erstes wissen, was muss ich als nächstes wissen? Wie mache ich das so, dass es dann auch spannend bleibt, dass ich nicht das alles sofort verrate und sage, das ist das, fertig. Sondern dass es eben wie eine Reise ist, durch die man dann langsam geht und am Schluss weiß man, wenn es gut geht, ein bisschen mehr. Also das sind so die Grundprinzipien. Das kann man nicht mal Rezepte nennen, weil bei jeder Geschichte muss man das auch wieder anders machen. Ne? Man kann auch nicht in eine Werkzeugkiste greifen und sagen, das haben wir oft so und so gemacht, das machen wir jetzt nochmal so und so. Ne? Sondern dann wird es auch auf die Dauer langweilig. Das heißt, man muss es immer wieder auch variieren oder umdrehen oder versuchen, eine neue Lösung zu finden oder die Geschichte von der Mitte an zu erzählen oder vom Ende und also das ist das, kennt ihr alles. Ne? Kann man nach vorne springen, wie auch immer. Also es gibt also 1000 Möglichkeiten, es gibt mehr als 1000 Möglichkeiten.
Das macht es ja auch für Sie dann immer wieder interessant, eine neue Geschichte zu machen. Ja, also wenn klar. Sie immer wieder das Gleiche machen würden, würden Sie ja auch irgendwann sagen, habe ich keine Lust mehr, aber so ist immer wieder was Neues, neue Recherche, neues Thema.
Neues Thema, ja genau. Ja.
Wahnsinn.
So ist das.
Herr Meinwald, vielen, vielen Dank. Ich habe noch Glückfinderfragen für Sie vorbereitet.
Mal gucken,
da spreche ich natürlich jetzt zum einen den Sachgeschichtenfachmann an, aber natürlich auch den Philosophen wieder und den Menschen. Herr Meinwald, was bedeutet glücklich sein für Sie?
Das kann ganz unterschiedlich sein. das kann nach einem langen, harten Arbeitstag kann das sein, in der Kneipe zu sitzen und in Ruhe ein Bier zu trinken und den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Das kann sein, wenn man mal in Urlaub ist oder sowas, auf der Bergspitze zu sein und das wunderbare Panorama anzuschauen. Das kann sein, sonntags mit meiner Frau zusammen zu sitzen und Kaffee zu trinken. Also das sind, und also es gibt jetzt nicht den Moment, ich sage, dann bin ich glücklich, wenn ich, oder es kann auch sein, wenn ich sitze und ein Buch lese. Mhm. Also Glück ist eine sehr relative Geschichte und abhängig von der Zeit davor und der Zeit danach. Mhm. Also, ne? Ja, damit glaube ich, habe ich das beantwortet.
Mhm. Was glauben Sie, wer ist für Ihr Glück verantwortlich?
Ja. Gute Frage.
Danke.
Das kann ich nicht beantworten. Glück kann sein, dass man zufällig zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und das Richtige entdeckt. Das kann man aber nicht planen. Aber um Glück zu haben, gehört eben auch, gerade in meinem Beruf, ne, da ist, würde ich sagen, 90% ist Disziplin und wirklich harte Arbeit. Und der Rest, die 10%, das sind dann noch die Glücksmomente, wo man dann irgendjemand trifft und sagt, ich habe eine Idee oder so, oder das geht so und so. Mhm. Aber insofern kann man nicht generell sagen, wer ist für das Glück zuständig oder was. Also es ist sicherlich nicht die Gesellschaft, es ist mit Sicherheit nicht die Religion, es ist mit Sicherheit nicht irgendeine Philosophie oder so. Das heißt ja deswegen Glück, weil man es manchmal hat und manchmal eben auch nicht.
Genau.
Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Okay. Spielen Sie Lotto? So Glück und Lotto und so?
Ich nicht, aber meine Frau.
Okay. Was würden Sie sagen? Macht Geld glücklich?
Nein, mit Sicherheit nicht. Ja, man muss es haben. Also wie ich ganz am Anfang schon erzählt habe, ich bin ja aus wirklich armen Verhältnissen und da weiß man auch Geld zu schätzen, besonders dann, wenn es fehlt. Aber alle wichtigen Dinge des Lebens, zum Beispiel Zufriedenheit, Gesundheit und Glück, kann man sich mit Geld nicht kaufen. Mhm. Die reichsten Leute erkranken plötzlich an irgendeiner furchtbaren Krankheit, die man jetzt gar nicht näher bezeichnen will. Und alles Geld hilft ihnen nicht, diese Krankheit zu besiegen. Oder aber auch unsere, sagen wir mal, lieben Kollegen aus den Banken, die verdienen Millionen unter Umständen, also diese, sag ich mal, Spekulanten oder so, sind damit aber nicht zufrieden, obwohl sie das Geld in ihrem Leben nie ausgeben können, sondern wollen immer noch mehr. Also Zufriedenheit durch diese Menge Geld ist damit nicht hergestellt. Mhm. Insofern kann man sagen, ja, man braucht Geld, man braucht ein gewisses Maß, um das, was also notwendig ist, sich leisten zu können. Wobei die Frage, was ist notwendig, ist eine wunderbare, neue philosophische Frage. Ich muss also nicht zurückgehen bis Diogenes in seiner Tonne oder so. Das ist natürlich auch vom gesellschaftlichen Umfeld abhängig. Ne? Also ich bin groß geworden, als ich in die Schule kam, ich hatte nicht meinen eigenen Schultornister. Das war ein Secondhand, Thirdhand, Fünfter, Sechs, geliehen von irgendjemandem. Hatte ich nie. Ne? Und Bücher waren selbstverständlich nur gebrauchte Bücher. Heutzutage, wenn ich die Schulkinder sehe und die haben also nicht einen bestimmten Markentornister von einer bestimmten Dings, dann ist das schon eine Katastrophe. Und insofern hat sich natürlich das gesamte Umfeld geändert. Ne? Wenn man nichts hat, ist, dass man überhaupt irgendwas hat, schon ein Glücksmoment. Wenn alle umherum alles haben und man selbst hat es nicht, ist das natürlich das Gegenteil von einem Glücksmoment. Insofern ist Glück natürlich auch ein bisschen abhängig und Zufriedenheit von dem, was einem umgibt. Und es ist eben auch eine relative Sache. Ich weiß nicht, der Bürgermeister in Berlin oder sowas, der Bukowski, der hat mal, glaube ich, einen Selbstversuch gemacht und versucht mit Hartz IV einfach eine Woche zurechtzukommen, was ihm wohl auch gelungen ist, wenn ich die Geschichte richtig im Kopf habe. Ja, ich sag mal, einen Betrag wie Hartz IV hätten wir in meiner Kindheit gehabt, also sagen wir jetzt fiskalisch oder sowas, zurückgerechnet auf das wäre schon ein Glücksfall gewesen. Das hatten wir lange nicht. Also bei uns wurde jeder Pfennig nicht nur einmal, sondern 10-mal rumgedreht. Und also neue Klamotten kann ich mich nicht erinnern, überhaupt gehabt zu haben, sondern da wurde immer aus Altem wieder was Neues gemacht. Und wenn es ein alter Militärmantel oder sonst irgendwas war. Die Frage des Konsums, die ja heutzutage muss jeder jeden Tag ein neues T-Shirt für 99 Cent haben, ohne sich dabei Gedanken zu machen, Wie kommt es zu diesen 99 Cent? Unter welchen Umständen, unter welchen menschenverachtenden Zuständen werden diese Dinge dann hergestellt? Und die Leute, die daran arbeiten, unter welchen katastrophalen Verhältnissen die das machen, das ist dann völlig wurscht. Nur, es muss ein neues T-Shirt her, 99 Cent, je billiger demnächst noch, kriegt man sogar noch was geschenkt oder so. Mhm. Das ist ja völlig absurd. Mhm. Und es wird dann sofort weggeworfen. Anstatt, ich sag mal, wenn ich 10 neue T-Shirts, wieder nur als blödes Beispiel, zu 90 Cent oder sowas kaufe und dafür ein anderes, was 9 Euro kosten würde, dafür aber 10 Wäschen aushalten würde, was bei dem anderen eben nach der ersten Wäsche schon auseinanderfällt, sage ich jetzt mal, dann wäre das sicherlich ökonomisch, ökologisch auch viel sinnvoller. Mhm. Aber das sind natürlich Sachen, die eigentlich in vielen Köpfen nicht stattfinden. Leider. Ja.
Letzte Frage, würden Sie für mich bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil ich trotz aller widrigen Umstände mittlerweile so alt geworden bin und dabei noch über eine relativ gute Gesundheit verfüge. Ich bin noch relativ fit, kann mich noch selber bewegen, mein Kopf funktioniert noch und das finde ich schon einen ziemlichen Augenblick, wo man glücklich darüber sein kann.
Absolut. Absolut. Herr Maywald, ganz, 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 ganz vielen Dank. Ich habe Ihnen mein Glückfinderbuch mitgebracht, das ich geschrieben habe. Ich möchte es Ihnen gerne schenken, als kleine Aufmerksamkeit und als Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja,
Dankeschön.
Ich werde auf Ihre Homepage verlinken und nochmal auf die Sendung mit der Maus muss ich nicht verlinken, die kennt jeder. Mhm. Aber Sie haben ein Buch geschrieben.
Ja.
Das möchte ich gerne, werde ich auf der Homepage verlinken, dass die Hörerinnen und Hörer sich das kaufen können?
Das gibt es sowohl als Buch als auch als Hörbuch.
Oh, cool. Okay.
Und das heißt Aufbau vor laufender Kamera. Der Titel stammt nicht von mir, sondern vom Verlag, weil die, nachdem sie das Manuskript gesehen hatten, gesagt haben, also die allermeiste Zeit ihres Lebens, wenn sie irgendwas gemacht haben, lief immer im Hintergrund irgendwo eine Kamera. Und da habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, das stimmt eigentlich weitgehend. Ja. Ne? Selbst also zu der Zeit, wo ich dann also verdient habe, das Studium und so, war ich ja schon viel im Fernsehen oder auf der Bühnenwerkstatt oder so, lief halt immer irgendwo eine Kamera. Ja. Und insofern ist der Titel eigentlich schon, ja, okay.
Aufbau vor laufender Kamera. Ich werde da drauf verlinken, aufs Hörbuch und aufs Buch, dass die Hörerinnen und Hörer das kaufen können. Ich sag nochmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre tolle Geschichte und verabschiede mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
Danke gleichfalls.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.